Servus zusammen. Servus. Es ist schön hier zu sein, wieder hier zu sein. Das ist richtig cool. Gestern Morgen schon und jetzt die nächsten 4 Abende. Ich freue mich sehr auf die Zeit. Nicht nur, weil ich es mag zu reden, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns über ein wirklich, wirklich wichtiges und gutes Thema Gedanken machen. Gott sei Dank wurde ich gefragt, was ich für ein Thema einbringen darf. Und habe letztes Jahr im Frühjahr, ich glaube, wir haben letztes Jahr im Frühjahr miteinander geschrieben, gemerkt so, hey, das Thema Berufung ist, glaube ich, ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, beziehungsweise, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, immer wieder die Frage bekommen, so, hey, Felix, wofür sind wir eigentlich da? Also, was ist unser Job? Was sollen wir tun? Wer sind wir? Was möchte Gott eigentlich von uns? Oder, dass andere Menschen sagen so, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was Gott für mich möchte. Oder, ich habe auch das Gefühl, Gott weiß gar nicht, was er mit mir möchte. Also, da sind ganz viele Themen dabei und wir werden uns über das Thema Berufung Gedanken machen. Ich wurde immer mal wieder ein bisschen gefragt über mich als Person. Wir haben sehr viele gute Vorstellungsfragen, aber ich dachte mir am ersten Abend, das ist auch das erste und letzte Mal, werde ich ein bisschen was kurz zu meiner Person sagen. Für alle die Menschen, die gerne, keine Ahnung, irgendwas wissen wollen über irgendwelche Ausbildungen oder so. Ich bin vom Fach her Erzieher und Theologe. Quasi eine schöne Mischung eigentlich, ein bisschen pädagogisch, ein bisschen Bibel. Habe im Sauerland meine Erzieherausbildung gemacht und dann 2009 in Tabor Theologie studiert. Und war danach dann ziemlich genau 5 Jahre in Ansbach Kinder- und Jugendpastor beim Blauen Kreuz. Daher kenne ich auch ein paar Gesichter aus der Zeit, freue mich sehr darüber. Und bin danach dann 4 Jahre Referent für die junge Generation in Tabor gewesen. Tabor ist nicht nur eine Hochschule, sondern die haben auch so quasi so ein weltweites Netzwerk, Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor heißt das. Und da war ich 4 Jahre für die jungen Menschen zuständig, also so alle von 0 bis 30 und Familien. Das waren ungefähr 300 junge Leute in Deutschland, die ich vernetzen durfte, für die ich da sein durfte, mit denen ich unterwegs sein durfte. Und das war bis letztes Jahr im Sommer mein Job. Und seit Sommer bin ich leitender Landesreferent beim EC West. Ich habe gehört, das hier ist EC Bayern-Gebiet. Habe ich auch kein Problem mit, finde ich richtig, richtig gut. Der EC West ist ein bisschen so ein EC-Verband, der nicht einem, also ein Jugendverband, der nicht einem Bundesland zugeordnet ist, sondern einer gewissen Gemeindeform, nämlich den Krishona-Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen sowas wie landeskirchliche Gemeinschaft, nur dass sie gefühlt alle aus der Schweiz kommen. Die gehen so von Kassel bis zum Bodensee, da bin ich unterwegs, habe da Mitarbeitende, die ich begleiten darf, habe da Personalverantwortung und so ein bisschen über den ganzen Verband darf ich quasi drüber gucken und bin da, meine Mitarbeitenden sagen, ich bin der Boss. Aber ich sehe mich eher als leitender Mitarbeiter und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und parallel dazu habe ich mich selbstständig gemacht. Etwas, was ich gestern gefragt wurde, was ich das erste Mal gemacht habe. Seit Sommer bin ich selbstständig als Redner und Ermutiger und darf deswegen in Deutschland unterwegs sein. Wurde gerade schon nach dem Geburtstag gefragt, ob ich auch auf Geburtstagen spreche. Ist jetzt nicht so meine Priorität, sage ich mal. Also eher so Gottesdienste, Jugendgottesdienste, sowas wie eine Bibelwoche, finde ich richtig gut. Evangelisation bin ich auch viel unterwegs. Aber Geburtstage vielleicht, in Zukunft ist das vielleicht auch in meiner Vita. Schauen wir mal, was es da wird. Genau. Für alle, die nicht so solche Sachen wissen, ich bin immer noch 35 Jahre alt, bin Teil einer Lebensgemeinschaft in Marburg, habe ich gestern schon mal kurz angeschnitten. Das heißt, ich wohne nicht alleine, ich wohne auch nicht mit Menschen, die ich verheiratet bin, sondern mit sehr, sehr guten Freunden leben wir auf dem Richtsberg ganz bewusst. Das ist ein Stadtteil, der überhaupt gar nicht so aussieht wie Sachsen, sondern eher wie Neukölln in Berlin. Also sehr viele Hochhäuser, sehr viel Platte. 90 verschiedene Nationen haben wir da. Und da wohne ich mit meiner WG, mit meiner Lebensgemeinschaft zusammen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir bewusst dort leben wollen, weil wir Salz und Licht sein wollen in der Umgebung, wo es sehr selten Licht gibt. Weil da sehr viele Probleme sind, sagen ganz viele Menschen. Ich glaube aber nur, dass da sehr viele Menschen sind, die bis jetzt noch nicht so gut erreicht wurden. Einfach weil Menschen viel an ihnen vorbeisprechen. Ich bin in einer Beziehung und liebe Berge und bin ein introvertierter Menschenliebhaber. Das schließt sich nicht aus. Also ich bin introvertiert. Das heißt quasi, wenn ich nachher nach dem Vortrag irgendwie schnell rausgehen sollte auf Toilette, ist das einfach nur dafür da, dass ich kurz meinen sozialen Akku aufladen kann und mich danach wieder mit euch unterhalten kann. Ich mag Menschen oft, nicht immer. So viel zu mir. Wir machen uns Gedanken über das Thema Berufung. Und haben gestern schon gestartet. Falls du gestern nicht im Gottesdienst warst, kein Problem. Falls du gestern im Gottesdienst warst, sehr gut. Sehr gut gemacht. Wir haben uns gestern über die erste Berufung Gedanken gemacht, weil ich sehe das nämlich wie folgt, dass Berufung verschiedene Stufen hat. Nicht Entwicklungsstufen und irgendwie, wenn du die dritte hast, dann bist du der beste Christenmensch der Welt, sondern eher, dass es einen Kern gibt, Also etwas, wo Gott sagt, hey, das ist der Fokus, also quasi das ist der Baustein, auf dem wir aufbauen. Und da haben wir gestern über die Kindschaft gesprochen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, dass die erste und wichtigste Berufung, quasi die Basis für alles, was danach kommt, die ist, dass du berufen bist, Kind Gottes zu sein. Das habe ich gestern auch schon mal kurz gesagt, das ist nicht irgendwie was Kitschiges oder irgendwas, was, wo die Männer irgendwie denken, ja, das brauchen die Frauen so, die sind irgendwie Tochter Gottes und so. Nee, das ist nicht irgendwie einem bestimmten Geschlecht zusortiert, sondern jedem Christenmenschen auf diesem Planeten. Im Grunde ist es ein Wunsch Gottes für jeden Menschen auf diesem Planeten, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn das gesetzt ist, wenn wir das haben als Grundbaustein, kann man die anderen Berufungen oben drauf aufbauen. Aber wenn du nur von den anderen Berufungen her schaust, irgendwie ganz viele Menschen denken beim Thema Berufung irgendwie an Mission. Als ich Kind war, habe ich immer dafür gebetet, nicht berufen zu werden. Weil ich dachte mir so, ich möchte nicht irgendwie Schlangen essen in China. Das war so mein großes Bild von Berufung. Wenn ich irgendwo berufen werde, gehe ich irgendwo hin, wo ich nicht hin will und mache da Sachen, die irgendwas mit Jesus zu tun haben. Wir haben früher so Kassetten, also ich bin schon so alt, dass man früher Kassetten gehört hat, von Hudson Taylor. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Hudson Taylor? Also nicht persönlich, aber so in die Richtung. Also quasi einer der ersten Missionare in China. Und ich dachte mir, wenn das Berufung ist, ne, boah, dann muss Gott sehr viel in mir noch tun, damit ich Schlangen esse und nach China gehe und mir irgendwie einen Zopf wachsen lasse und so. Also das war irgendwie so, boah, das ist krass, das sind Berufungen. Und je mehr ich mich mit Menschen unterhalte, merke ich so, die haben genau das gleiche schiefe Bild wie ich von Berufung. Weil die denken in diesen irgendwelchen Kategorien und nennen das dann große und kleine Berufung. Ich glaube, bei Gott gibt es keine großen und kleinen Berufungen. Berufung ist Berufung, das ist Punkt. Und deswegen finde ich super, dass wir uns jetzt wirklich einige Tage darüber Gedanken machen können, wie ist das denn und wie sieht das aus und wie ist das aufgebaut. Wie gesagt, die erste Berufung ist die wichtigste. Und das ist die, dass wir von einem Tun zu einem Sein kommen. Weil ganz oft denke ich davon, wir sind berufen zu das und das zu tun, zu evangelisieren oder Salz und Licht zu sein oder was auch immer man so alles sagen kann, wozu man berufen ist. Manche Menschen haben bei uns zu Hause früher auch mal gesagt, dass wir zu Sachen nicht berufen sind. Das hat mein Bruder vor allem gesagt, wenn er die Spülmaschine ausgeräumt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie schon mitbekommen habt. Also das Wort Berufung ist irgendwie ganz oft irgendwie in den Sprachen drin. Aber erstmal die erste Berufung ist, wir sind Kinder Gottes. Und heute möchte ich mit uns gemeinsam darüber nachdenken, wie sind denn Kinder Gottes? Also weil mir das so wichtig ist, quasi bei dieser Berufung erstmal stehen zu bleiben. Gestern haben wir gesagt, quasi wir sind quasi Kinder. Und wie sehen die jetzt aus? Was macht die aus? Wie schmecken die? Wie riechen die? Woran erkennt man ein Kind Gottes, wenn du samstags morgens beim Bäcker bist in Sachsen-Mansbach? Siehst du das von außen? Hört man das? Sieht man das vielleicht gerade nicht? Wie auch immer. Auf jeden Fall ist Fakt, dass Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir neu. Also irgendwas ist transformiert, irgendwas hat sich verändert. Es war vorher mal so und wenn du Kind Gottes bist, ist es so. Die Frage ist, was ist dieses Neue? Ich finde das so wunderschön beschrieben, wenn ihr irgendwie euch langweilig ist oder ihr gerne Bibel lest, was ich hoffe, lest mal 2. Korinther Vers 5 und auch 4 gerne davor mit, weil Paulus auf seine Art und Weise schreibt, hey, es gibt Hoffnung für jeden Menschen auf diesem Planeten. Da ist richtig tiefe Hoffnung. Da ist richtig viel Potenzial. Und das Potenzial ist da, weil durch Jesus alles neu werden kann. Und daher kommt dieser Vers, wo wir lesen, ist jemand ist Christus, sie ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie sieht das aus, das Neue? Vielleicht bist du ähnlich wie ich, und du suchst nach diesen Merkmalen. Ich bin schon relativ lange Christenmensch, irgendwie schon unterwegs, bin sehr christlich aufgewachsen. Und deswegen habe ich von Anfang an so diese Kategorien bekommen, so das ist christlich und das eher nicht. Und ich habe mich gefragt, so, warum ist uns das wichtig zu wissen? Ich glaube, einer meiner Gründe war, ich war so verunsichert in meinem Christsein, dass ich immer versucht habe zu wissen, bin ich jetzt drin oder draußen? Und ich habe so in meinem Kopf so Kategorien aufgebaut, so Gründe aufgebaut, woran erkennt man jetzt diese Christenmenschen? Und ich habe euch mal so ein paar Kategorien mitgebracht. Ich habe die, so eine Felix Padur Edition, als er 20 Jahre alt war, mitgebracht. Okay? Jetzt bin ich 35. Also es ist ein bisschen was passiert, aber als ich 20 Jahre alt war, manche zum Beispiel, Merkmal des Christenmenschen ist das Amen. Der Punkt war nämlich folgendes, dass ich relativ, also ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und da haben immer alle Amen gesagt. So eher, das ging unten so runter, so Amen. So ein bisschen traurig zum Schluss. Und dann war ich irgendwann in der Freikirche unterwegs und ich dachte mir, ah, das sind die echten Christenmenschen, die sind wirklich mit Jesus unterwegs, so. Damals war ziemlich dumm, aber was ich realisiert habe, ist, die sagen Amen. Da dachte ich so, ah, okay, echte Christenmenschen sagen nicht Amen, sondern Amen. Und dachte mir so, ja, alles okay, alles klar. Erster Haken. Der zweite Haken ist, ich habe gemerkt, ich war bei Christenmenschen zu Hause auf Toilette, weil ich die besucht habe und was von denen lernen wollte. Und auf den Toiletten habe ich immer die gleichen Zeitschriften gefunden. Immer die gleichen. Und ich dachte mir, okay, echte Christenmenschen lesen zum Beispiel diese Zeitschriften. Die hatten auch alle so drei vom Ast Kassetten, falls ihr noch Kassetten hattet. Drei vom Ast. Ich dachte mir so, drei vom Ast. Echte Christenmenschen hören drei vom Ast. Natürlich. Oder, da ist mir auch aufgefallen, ich bin zur Veranstaltung gegangen und habe gemerkt, die besonders angestrengt beim Lobpreis gucken, machen Folgendes. Die heben ihre Hand. Ich dachte mir so, oha, muss ich ein bisschen aus mir rauskommen, aber habe ich auch gemacht, weil ich echter Christenmensch sein möchte. Und da habe ich an deren Armen etwas erkannt. Was habt ihr da erkannt? Was ist an den Händen von echten Christenmenschen? Genau. Kein Tattoo natürlich, das ist vom Teufel. Aber ein WWJD-Armband. Dachte mir so, natürlich, klar. Echte Christenmenschen, dieses Neue, das Neue, die neue Kreatur, trägt ein WWJD-Armband. Bis jetzt ganz lustig so. Da habe ich aber weiter mich mit den Leuten unterhalten und habe gemerkt, hey, wir haben so gewisse Themen, die wir immer gleich haben. Beim Abendessen wurde sich vor allem sehr oft über den Weltuntergang unterhalten. Dachte mir so, okay, dann neue Christen, neue, also diese neue Kreatur, die denkt vor allem darüber nach, wie das hier zu Ende geht. Die sind dann froh, dass sie alle in den Himmel kommen, aber das ist auf jeden Fall so ein Zeichen. Dachte mir so, okay, okay, spannend. Dachte mir, ich mache mit, weil ich viel über Himmel und Hölle gepredigt und irgendwie darüber nachgedacht und dachte mir so, okay, vielleicht ist das die neue Schöpfung. Und dann, wie gesagt, war ich oft zum Abendessen und ganz oft habe ich realisiert, dass die Menschen quasi nicht nur die Bibel lesen, sondern auch sich zusätzliche Gesetzbücher so im Kopf bauen. Wo ihm gesagt wird, so, es gibt die und die Regel, wenn du echter Christenmensch bist, steht hier vielleicht nicht drin, aber dann ist das und das deine Regel, dann solltest du das und das machen. Ich dachte mir, okay, neue Kreatur, neue Schöpfung, baut sich neue Regeln auf. Und zum Schluss, was ist mir noch aufgefallen bei jedem Christenmenschen? Das hier. Ein Fisch. Ich dachte, ich ende mit etwas Lustigem, weil das davor, die letzten zwei Punkte waren ein bisschen ernst. So. Aber Fakt ist, alle hatten Fische. Und die richtig Krassen hatten nicht nur einen Fisch da, sondern da stand auch Jesus. Damit jeder wusste so, ah, okay, wir arbeiten nicht bei Nordsee, sondern die wollen wirklich mit Jesus unterwegs sein. Natürlich ist das absoluter Blödsinn. So, natürlich. Aber trotzdem hatte ich diese Kategorien in meinem Kopf. Habe ich immer noch. Wenn ich in Kirchen unterwegs bin und so Menschen sehe, denke ich mir so, ah, du bist neu hier, oder? Du siehst nicht so aus wie die anderen. Du ziehst dich komisch an. So, du hast zum Beispiel nicht diese Sonntagsschuhe an. Oder du riechst unfassbar krass unangenehm. So, ob du Christenmensch bist, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du noch neu und guckst gerade. Und ich baue immer noch diese Kategorien auf. Und deswegen habe ich mich gefragt, Felix, was soll das? Und was ist denn jetzt das wahre, echte, neue? Wie sind denn jetzt Kinder? Wie sind jetzt Kinder Gottes? Was macht die aus? Und ich habe meine Frage zwischendurch umformuliert, habe ich mich dann gemerkt. Ich habe mich dann nicht gefragt, wie sehen die aus, sondern was kommt aus dem Leben von echten Kindern Gottes raus, wenn sie gepresst werden? Weil der Punkt ist nämlich folgendes. Ich habe nämlich bei den ganzen Gedanken machen, so neu und alt und so, habe ich so richtig romantische Gedanken aufgebaut und gemerkt so, ah ja, so ist man dann. Und dann habe ich realisiert so, ja, wenn ich unter Druck gerate, kann ich mir vorher in der Theorie richtig schöne Gedanken gemacht haben. Boah, ich kann richtig viel rumgesponnen haben, was ich für ein guter Bibelleser bin, wie treu ich Gott glaube, was für wunderbare Lobpreislieder ich singe. Und das, natürlich meine ich das alles ganz ernst. Aber wenn ich unter Druck gerate, wenn das Leben nicht so ist wie geplant, dann merke ich, dann wird das ein bisschen unangenehm. Dann merke ich irgendwie so, oh, da kommt da auch ein bisschen was anderes bei raus. Angst. Irgendwelche komischen Essverhalten. Und ich dachte mir so, was ist da los? Das wollte ich doch als Christenmensch eigentlich gar nicht machen. Und deswegen die Frage, was kommt aus dem Leben eines Kind Gottes rausgepresst? wenn das Leben nicht so läuft wie geplant und sie trotzdem mit Jesus unterwegs sind. Und hier kann man sich sehr viele verschiedene Gedanken machen. Man kann über diese Bibelverse nachdenken. Über 1. Korinther 13, so Identitätsmarker, Glaube, Liebe, Hoffnung oder über die Geistesgaben oder die Früchte des Geistes. Ich dachte mir, ja, das sind aber alles so Sachen, die wir schon kennen, richtig? Das ist schon voll bekannt und so. Spannend finde ich, wenn ihr Galater 5, also alle für die, die Hausaufgaben gerne möchten, lest mal Galater 5, 22, was die Früchte sind, und lest Galater 5, 21. Da steht nämlich, was nicht raustropfen sollte eigentlich aus dem Leben eines Christenmenschen. Auch ganz spannend. Und das mit dem eigenen Leben abzugleichen, ist spannend, sage ich mal. Ist eine Herausforderung vielleicht. Aber wir gehen nicht von hätte, sollte und so weiter, sondern wir gehen zu dem, wo ich sage, hey, das sind, glaube ich, 5 DNA-Stränge eines Kind Gottes. Das sind Dinge, die im Leben eines Christenmenschen drin sind, wenn sie neue Kreatur sind. Das sind Gedankengänge, die sie beschäftigen. Das sind Haltungen, die ein neuer Mensch hat, die Auswirkungen auf seine Berufung haben, die danach ganz viele Folgen haben. Ich glaube, das Erste ist, bevor wir die nächsten Tage über andere Berufungen nachdenken, erstmal zu gucken, was für eine Haltung habe ich denn, damit es danach weitergeben kann. 5 DNA-Stränge. Das Erste ist eine klare Identität. Kinder Gottes haben eine klare Identität. Und die leitet sich nicht aus sich selber raus. Die geben sie sich nicht selber, weil sie sich selbst gerade gefunden haben, kurz in den Spiegel geschaut haben und gesagt haben, hey, ich bin Felix, so. Sondern Kinder Gottes klären ihre Identität von dem her, wer sie geschaffen hat. Sie wissen, es gibt einen Schöpfer und ich bin Geschöpf. Identität bedeutet, oder die Identität klar zu haben, bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer Gott ist. Und ich weiß, dass ich nicht Gott bin. Ganz wichtigen Punkt. Ich habe heute Morgen so einen Vortrag gehört, wo es darum ging, dass widerlegt wurde, dass wir Gott gar nicht abgeschafft haben in unserer Gesellschaft, sondern uns zu Gott gemacht haben. Gott ist nicht weg, sondern wir haben unser Ego, unsere Wünsche und so weiter zu Gott gemacht. Fand ich sehr, sehr interessant. Habt ihr nicht ganz gehört, weil er sehr, sehr, sehr lang war. Aber ich dachte mir, der Punkt passt eigentlich ganz gut. Wenn du nämlich ein Kind Gottes bist, weißt du, wer Gott ist. Du weißt, wer der Schöpfer ist. Und du weißt, dass du es nicht bist. Neue Schöpfung braucht sich selbst nicht groß zu machen. Brauchst du nicht über seine Taten, und da sind wir wieder gestern Morgen, brauchst du nicht über seine Arbeit, über seine Taten, über das, was man tut, definieren, sondern einfach darüber, dass man weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und das reicht, Punkt. Und in dieser Identität ist es als Kind Gottes meine große Sehnsucht, keine To-Do-Liste, sondern meine tiefe Sehnsucht, mehr Gott kennenzulernen. Zeit mit Gott zu verbringen, weil daraus auch immer mehr meine eigene Identität wächst. Erster Punkt, klare Identität. Der zweite ist, Kinder Gottes sind fokussiert. Sie haben ein klares Ziel vor Augen. Und das klare Ziel ist, dass Reich Gottes gewinnt. Dass ganz oben auf meiner Prioritätenliste Reich Gottes steht. Dass sie Reich Gottes bauen und nicht ihr eigenes Reich bauen. Dass Gottes Wille geschieht und nicht ihr Wille geschieht. Und auch hier ist ein richtig romantisch schöner Gedanke, richtig? Aber was ist, wenn dein Leben unter Druck gerät? Was kommt dann da raus? Und dann merke ich manchmal so, boah, so ein bisschen Felixreich wäre auch cool. So ein bisschen so, hey, dass Menschen mich auch cool finden, wäre auch super. Dass so ein bisschen Menschen nachher sagen so, hey, von Felix habe ich was gelernt, das wäre auch richtig gut. Und je mehr ich unterwegs bin, merke ich so, es geht nicht nur mir so. Sondern ganz viele Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchengemeinden haben so ihre kleinen Reiche aufgebaut. So ihre Herrschaftsbereiche, wo sie Chef sind und wo sie bestimmen, wo es lang geht. Und wenn du dann sagst, so, um was geht es hier so? Ja, natürlich, dass Gottes Wille geschieht. Und in Klammern müsste man eigentlich sagen, und meiner halt auch. Wenn du dir dein Leben anschaust, wenn du zum Beispiel Jugendgruppen leitest, Hauskreise leitest, dein Team auf der Arbeit leitest, deine Familie führst, in der Schule unterwegs bist, in deiner Klasse. Was ist dein Ziel ganz zum Schluss? Also wer soll groß bei rauskommen. Wer soll gewinnen? Wer ist am Ende der Sieger? Wann ist es gut ausgegangen? Wenn du gut dastehst oder wenn Gott gelobt wird? Kinder Gottes haben eine klare Identität, sind fokussiert und sie sind versorgt. Der nächste Punkt, den ich ganz wichtig finde, weil ich so, wenn ich unter Druck gerate, so nicht spinne. Ich habe gesagt, ich habe mich im September selbstständig gemacht und ich habe Gott am Anfang gesagt, so, ey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mir die richtigen Aufträge gibst. Ich vertraue dir, dass du mich versorgen wirst. Und nach 2 Wochen waren noch nicht alle Aufträge fürs nächste Jahr da. Ich dachte mir so, hä? Ich habe doch gesagt, dass ich dir vertraue. Kannst du nicht jetzt was zurückgeben an Menschen, die mich anfragen, an Gottesdienst? Kannst du nicht, also ich habe doch jetzt 2, 3 Wochen dir erklärt, dass ich das ernst meine und jetzt könntest du doch auch zeigen, dass du es ernst meinst, oder? Gott hat so gesagt, so, hey, guck mal kurz in die Bibel rein, wie mein Prinzip ist. Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ist alles andere wieder zufallen. Und die Verse davor, dass wir lesen, Gott gibt heute für heute. Und morgen gibt er für morgen. Egal, ob ich das will oder nicht. Das ist das, wie er arbeitet. Das ist das, wie er spätestens auf jeden Fall arbeitet. Dass er dir heute für heute gibt und morgen für morgen. Wie ist das für dich? Baut es Stress auf oder ist das richtig stark? Weil ich merke, ich bin manchmal in dieser Spannung drin. Manchmal denke ich so, okay, gutes Prinzip, aber kannst vielleicht bei mir eine Ausnahme machen? Und tiefer Frieden. So ein, ah ja, okay. Du, wenn ich das ernst meine mit dir, dann möchte ich auch das ernst meinen, dass ich als Kind Gottes weiß, wer mich wann versorgt. Und das ist heute für heute Jesus und morgen für morgen auch Jesus. Der nächste Punkt ist, Kinder Gottes leben versöhnt. Beziehungsweise haben den großen Drang, die große Sehnsucht, das Wort Sehnsucht wird in diesen nächsten Tagen sehr oft vorkommen, die große Sehnsucht, dass Versöhnung passiert, selbst wenn sie vielleicht gerade noch nicht da ist. Sie wissen, was echte Vergebung bedeutet. Mit sich selber, ihrer Geschichte, Gott und Menschen. Was ist das, wenn dein Leben unter Druck gerät? Was kommt bei dir raus? Der Wunsch, Recht zu haben und zu gewinnen? Oder dass zum Ende hin Versöhnung passiert? Letzte Woche, ich habe gesagt, ich wohne in einer Lebensgemeinschaft mit echt guten Freunden, die manchmal richtig nerven. Wahrscheinlich kenne nur ich solche Menschen. Die machen ihr Ding, die drücken ihr Ding durch und machen mich richtig sauer. Richtig, richtig sauer. Und wir haben uns letzte Woche so unfassbar zerstritten, da ich dachte so, ja, was dachte ich? Ich dachte mir so, wir haben jetzt am Freitag ein Gespräch gehabt und dachte mir so, jetzt erzähle ich euch, was richtig ist. Was mir wichtig ist. Meine Perspektive, meine richtige natürlich, auf die Situation und warum ihr Mist gemacht habt. Und dann kam Magda, eine meiner Mitbewohnerinnen, auf mich zu und hat gesagt, hey, lass uns mal bitte kurz vorher treffen. Dann haben wir uns vorher getroffen, eine halbe Stunde, also 3 Tage vorher, und hat gesagt, Felix, die Grundlage für unser Gespräch am Freitag ist nicht, dass wir Recht haben wollen, sondern dass wir die Gemeinschaft, für die wir unsere Berufung bekommen haben, wirklich gut aufbauen wollen. Und das bauen wir auf Nächstenliebe. Der hat das nicht so fromm gesagt, der hat gesagt, so, wir wollen uns gern haben, wir wollen uns lieb haben weiter. Und damit hat sie mir voll den Wind rausgenommen. Ich dachte mir, aber ich wollte doch sagen, was hier richtig und falsch ist. Und ich habe gemerkt, so, nee, die hat den Punkt verstanden. Die hat den Punkt verstanden. Obwohl sie unter Druck war und sie hat gerade echt richtig viel Druck, ist bei ihr zum Schluss das rausgetroffen, dass sie gesagt hat, nee, ich will Versöhnung, ich will, dass das hier weitergeht mit uns. Nicht, dass wir am Ende des Abends wissen, dass ich der Schlechte bin und du der Gute bist, weil das ist sowieso nicht bei Streit so. Weil irgendwie alles dazugehört. Kinder Gottes haben das Ziel, dass am Ende ein Prozess der Heilung geschieht. Nicht Recht auf Rache oder Vernichtung oder sonst irgendwelche anderen Sachen. klare Identität, fokussiert, versorgt, versöhnt. Und der letzte Punkt, gefällt mir überhaupt gar nicht, ist bedürftig. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin fast 2 Meter groß. Ich bin ein Mann. Ich will nicht bedürftig sein. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Ich will anderen Menschen helfen, oder? Ich will auch für andere da sein. Und ich habe gestern auch kurz in der Predigt schon gesagt, wir haben seit kurzem so ein Baby bei uns zu Hause. Also es ist kein Baby mehr, die ist 1 Jahr und jetzt 6 Monate. Und die läuft da rum. Kann laufen, aber mehr auch nicht. Die hilft nicht bei der Spülmaschine, beim Kochen nicht, beim Putzen hilft die auch nicht, beim Beten morgens sagt sie auch nichts Kluges. Und ich dachte mir so, du bist bedürftig. Du hast ein Problem. Also du hast echt, also dir muss geholfen werden. Du brauchst echte Hilfe. So, du kannst nicht mal deine Windeln selbst wechseln. Und dann hat Gott mir auf einmal so einen Spiegel vorbehalten und hat gesagt, so, aber was schaffst du denn so in deinem Leben? Ich dachte mir, naja, Windeln trage ich keine mehr. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ja, das war's dann aber auch. So, wie ist das mit dem neuen Tag? Wer schenkt dir den neuen Tag? Wer schenkt dir deinen Arbeitsplatz? Wer hat dir diese Freunde geschenkt? Hast du die bekommen, weil du der beste Typ der Welt bist? Nee. Du bist zutiefst bedürftig, Felix. Wir sind abhängig. Und Kinder Gottes wissen das. Und das macht sie nicht verrückt, sondern treibt sie, glaube ich, immer mehr in diese Nähe zu Gott. Für diesen Punkt braucht man richtig viel Ehrlichkeit. Sehr viel Ehrlichkeit. Und, glaube ich, auch ziemlich viel Reife. Wie sieht ein Kind Gottes aus? Was ist in dem Kind Gottes drin? Was sind die Merkmale, was sind die Gedanken, die dieses Kind antreiben? Das sind diese Dinge hier. Das klingt oft, nicht immer, aber oft anders als das, was eigentlich aus mir herauskommt, wenn ich unter Druck gerate. In meinen romantischen Gedanken sehe ich ganz genau so aus. Aber in meinem wahren Leben, in der Realität, wenn die Sonne scheint und wenn es regnet, ist das manchmal doch ein bisschen anders. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr entsteht in mir drin diese Sehnsucht, dass ich genauso werden möchte. Ich will das. Weil ich weiß, das ist das Beste, was mir passieren kann. Woher habe ich das? Von Jesus persönlich. Wer bei euch, einige von euch, habe ich zwischendurch bei den Augen gemerkt, so als ich darüber gesprochen habe, waren auf der Osterkonferenz vor 1,5 Jahren. Da habe ich auch schon darüber gesprochen. Darüber, dass Jesus einmal gefragt wird, hey, wenn wir uns in Zukunft mit dir unterhalten sollen, worüber sollen wir reden? Über das Wetter, unsere Enkel, unseren Arbeitsplatz, über die Zukunft, über dass du uns versorgst oder über was sollen wir uns unterhalten, wenn wir in Zukunft mit dir reden sollen? Als Kinder Gottes, als Menschen, die mit dir unterwegs sind, worüber sollen wir reden? Was soll unser Fokus in diesem Gespräch sein? Und dann sagt Jesus, hey, in Zukunft redet so mit mir. Unser Vater im Himmel. Wenn du in Zukunft mit mir redest, weißt du, dass ich dein Papa bin. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Nicht mein Name werde geheiligt. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel auf der Erde. Einen klaren Fokus. Reich Gottes wird gebaut. Gib uns heute unser tägliches Brot. Weil Kinder Gottes wissen, dass sie versorgt werden. Heute mit ihrem täglichen Brot. Und vergib uns unsere Schuld, weil ich weiß, dass ich schuldig geworden bin. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass andere Menschen an mir schuldig geworden sind. Deswegen, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wir sind richtig abhängig von dir. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Vergebung. Ist es nicht spannend, was wir da mal beten? Jeden Sonntag. Wahrscheinlich, oder? Euch hier schon? Seid eine gute Kirche. Jeden Sonntag. Wusstet ihr, dass das die Wortabfolge auf unserem Planeten ist, die am meisten gesprochen wird? Also nicht das einzelne Wort, sondern die Wortabfolge von mindestens zwei Wörtern auf unserem gesamten Planeten, die am häufigsten gesprochen wird. Wie würde unser Planet aussehen, wenn wir das nicht so beten würden, wie ich ganz oft am Sonntag? Nämlich als so ein Ding, was dazugehört, so ein Add-on, so ein, ja, es ist gut, das kenne ich auswendig, da habe ich kein schlechtes Gewissen und wir stehen alle auf. Sondern als, okay, Kind Gottes. Als jemand, der weiß, das fokussiert mich immer wieder. Ich habe gesagt, dass es, oder ich habe mir darüber nachgedacht, dass es eine vertonte Sehnsucht von Jesus ist, die er in jeden Christenmenschen reinpacken möchte. Und deswegen sagt, deswegen sei das euer Gebet. Deswegen sei das euer Fokus. Das macht Christenmenschen aus, die mit Jesus unterwegs sind. Das tropft auf ihrem Leben raus. Das ist das, was unten rauskommt, egal wie viel Druck oben drauf ist. Dann sind wir klar in unserer Identität. Wir sind zielgerichtet. Wir haben einen klaren Fokus. Wir wissen, dass wir Versöhnung brauchen und dass wir bedürftig sind. Ich möchte uns ermutigen, als so ein bisschen so eine Grundlage für diese kommende Bibelwoche, dass ihr dieses Gebet, wenn ihr es nicht schon in euren Alltag eingebaut habt, dass ihr es in euren Alltag einbaut. Wo auch immer rein. Ob ihr morgens mit dem Zug zur Arbeit fahrt und dass ihr in euren Gedanken betet. Oder wenn ihr Eltern seid oder euch morgens auf Toilette vor euren Kindern versteckt, dass ihr es euch da irgendwie vorbetet. Und wenn ihr Single seid und alleine seid zu Hause oder so, dass es morgens eine Erinnerung auf eurem Handy sein kann. Als Grundlage dafür, dass wir wissen, hier starten wir. Das stimmt, das ist ja meine Grundlage. Das ist ja das, was ich möchte, was mich ausmacht. Und von hier aus kann ich weiterdenken. Von hier aus kann ich weitergehen. Zum Abschluss möchte ich euch noch zwei kleine Tipps dafür auf den Weg geben. Der erste ist, dass das Ganze ein Prozess ist. Eine Transformation ist etwas was wächst. Und deswegen feiere ich unter anderem auch die Bibel dafür, weil da so viele Beispiele drin sind und ganz viele Beispiele aus der Landwirtschaft sind. Nicht aus Lego. Da wird nicht über Lego gesprochen, wo ein Stein, zack, 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 fertig. Sondern es wächst, alles wächst, alles entwickelt sich, es wird zu etwas, es kann werden. In Jesaja 43 lesen wir quasi, etwas beginnt, es wächst schon auf, seht ihr es nicht. Quasi, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann fängt etwas an zu blühen. Das ist wirklich dieser Transformationsprozess. Und ich liebe dieses Bild, auch aus der Natur, von so einem Schmetterling-Kollegen. Oh, ihr seht ganz weit unter das Ding hier. Das ist das, was bei uns Christenmenschen passiert. Wir laufen hier so als Raupen rum und dann lernen wir Jesus kennen. Und dann puppt er uns so ein. Und dann passiert da drin was. Und wisst ihr, was da drin passiert? Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Weiß jemand von euch, was da passiert? So irgendwelche Menschen. Was? Okay, dann erkläre ich euch das. Nicht so, dass ihr euch das richtig vorstellen könnt, sondern grob. Im Grunde, die Raupe zerfällt in ihre Einzelteile. So richtig, also so richtig alienmäßig. So richtig, So, keiner von uns will das sehen, deswegen wird es auch eingepackt. So. Und dann wird mit dem, was da drin ist, was schon vorhanden ist, der Schmetterling gemacht. Der Schmetterling bestellt nicht zwischendurch bei Amazon ein paar Pakete, weil er sagt, oh, da fehlen mir noch ein paar Baustelle, sondern alles, was vorher schon da war, wird umgebaut, um dann zum Ziel diesen Schmetterling zu haben. Das passiert da. Und das darf bei uns auch passieren. Das bedeutet aber auch, dass wir uns auseinandernehmen lassen sollten. Dass wir nicht auf Rache hoffen, sondern auf Versöhnung. Dass wir nicht unser Reich bauen wollen, sondern Gottes Reich. Das kann nicht nebeneinander existieren. Deswegen finde ich das so spannend, dass Jesus sagt, oder Paulus in diesem Text sagt, so: Hey, es gibt Hoffnung für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Es kann neu werden. Es gibt darauf Hoffnung, wenn ihr euch darauf einlasst, dass ich euch auseinandernehmen darf und neu zusammensetzen darf. Mit dem, was schon da ist. Der erste Punkt. Es ist ein Prozess. Es ist wirklich etwas, was Schritt für Schritt passiert, wenn wir uns darauf einlassen. Und der zweite Punkt ist, dass es etwas ist, was gemeinsam passieren kann. Und manche von euch macht das gerade voll Frieden und manchen voll nervös. Weil ihr vielleicht nicht so Menschen seid, sondern eher gerne Sachen für euch alleine klären wollt. Spoiler, das Vaterunser heißt nicht mein Vater. Es ist Vaterunser, es ist ein Gemeinschaftsgebet. Deswegen, wenn du sagst, ey, so, ich bin komplett überfordert mit diesen Sachen hier, dann entspann dich. Du bist doch hier in einer wunderbaren Gemeinschaft. Ihr könnt doch ehrlich zueinander sein. Ihr kennt euch doch, oder nicht? Dann geht doch diesen Weg gemeinsam in dieser Berufung als Kinder Gottes. In diesen DNA-Strängen, in diesen Grundhaltungen eines Christenmenschen Schritt für Schritt zu gehen. Das Vaterunser als eine Grundhaltung, als ein Grundgebet für Kinder Gottes. Das wollte ich euch heute mit auf den Weg geben, als ein erster Baustein für, hey, wohin sind wir berufen? Wir sind rein berufen, dass das passiert, was in diesem Gebet steht. Wir machen das wie folgt. Ich habe jeden Abend Fragen mitgebracht. Keine Angst, ihr müsst euch nicht unterhalten. Ganz entspannt. Vor allem die Männer unter euch, ganz ruhig. Kurz durchatmen, ganz ruhig. Erst morgen müsst ihr miteinander reden. 2-3 Minuten. Okay? Aber ich habe hinten Zettel ausgelegt. Wenn du nachher nach Hause gehst, kannst du sie sehr gerne an dieser Zettel mitnehmen. Und da stehen Fragen für dich und Fragen für euch drauf. Also die Fragen für dich sind für dich. Die kannst du gerne klären, wenn du morgen früh Bibel liest oder heute Abend nochmal oder so. Lies sie dir mal durch und lass das ein bisschen reflektieren. Lass das ein bisschen durch deinen Kopf durchgehen. Und Fragen für euch ist sie für die mutigen Menschen, die sich damit andere Menschen darüber unterhalten wollen. Vielleicht bist du in einer Beziehung, möchtest du darüber unterhalten. Vielleicht lebst du auch in einer Lebensgemeinschaft, so wie ich. Oder triffst vielleicht Menschen im Bus. Und dann kannst du dich auch mit denen darüber unterhalten. Also wirklich ernsthafte Fragen, die jeden Tag quasi so ein bisschen nachschwingen sollen, was in dem Vortrag gesagt wurde. Es sind Unterstützung, es sind keine Hausaufgaben. Also ihr müsst morgen nicht den Zettel ausgefüllt zurückbringen. So, sondern einfach nur für euch zur Unterstützung nachzudenken, was gesagt wurde. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, morgen Abend und wir unterhalten uns über alltägliche Berufung. Berufung, die jedem Christenmenschen gelten. Und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf.